Deutsche Bank präsentiert Perspektiven to go, Ihr Audio-Podcast rund um das Thema Börse. Gefühlt waren die Finanzmärkte 2 Wochen lang geschlossen. Die Feiertage lagen schließlich mitten in der Woche. Jetzt geht es aber wieder los, und zwar richtig. Mit denselben Top-Themen wie 2025? Oder was treibt die Märkte um? Darüber spreche ich mit Uli Stephan von der Deutschen Bank. Mein Name ist Jessica Schwarzer und damit herzlich willkommen zu den Perspektiven to go. Uli, ein frohes neues Jahr wünsche ich dir. So viel Zeit muss sein.
Danke, Jessica, dir natürlich auch. Gesundheit und Zufriedenheit für das Jahr. Es wird bestimmt wieder interessant werden.
Das glaube ich auch. Aber kurz mal der Blick einige Tage zurück. Zum Jahreswechsel ist ein ganz großer abgetreten, Warren Buffett. Und das mit einer historisch einmaligen Performance.
Ja, das ist absolut richtig, Jessica. Warren Buffett hat sicherlich auch nicht immer richtig gelegen. Das kann man ja gar nicht an den Kapitalmärkten, aber mit seiner Fokussierung auf langfristige Investments, auf Value, hat er schon eine sehr, sehr beeindruckende Performance insgesamt über all die Jahrzehnte hingelegt. Man muss sich überlegen, er hat 1964 Berkshire als Textilunternehmen für 19 Dollar oder um die 19 Dollar pro Aktie übernommen, und die A-Aktien, also die eigentlich Originalaktien, wurden ja lange nicht in den S&P 500 aufgenommen, weil sie zu teuer waren, erst als er den Split gemacht hat und die B-Aktien herausgegeben wurden. Also die Aktien sind von 19 auf über 750.000 Dollar gestiegen. Das ist eine Performance, die liegt sicherlich im Millionenbereich. Das ist schon sehr gewaltig, wie gesagt, unter Schwankungen auch nicht immer richtig gelegen. Aber als Lebenswerk ist das schon eine wirklich großartige Leistung an der Börse.
Ja, und nicht umsonst zählt Warren Buffett ja seit vielen, vielen Jahren, Jahrzehnten zu einem der reichsten Männer der Welt. Da gibt's ja immer so ein bisschen Stühlerücken an der Spitze, aber er ist immer ganz vorne mit dabei. Was war denn so besonders an Warren Buffetts Anlagestil?
Ja, der Anlagestil war vor allen Dingen Value getrieben. Warren Buffett hatte sehr viel Geduld, sowohl beim Kaufen als auch beim Verkaufen. Er hat die Unternehmen sehr genau analysiert, Geschäftsmodelle. Er wollte auch verstehen, was dahinter ist. Deswegen hat er sich lange nicht mit Technologieaktien beschäftigt, was das Management macht, was das Geschäftsmodell ist, was das Produkt ist. Und wenn er dann gesehen hat, dass da Chancen sind für die Zukunft, dann hat Warren Buffett eben zugegriffen und investiert. Er hat das meistens antizyklisch gemacht, also gekauft, wenn alle ängstlich waren, und verkauft, wenn die Investoren euphorisch wurden.
Ein legendärer Börsenspruch von ihm übrigens auch: Kaufe, wenn alle ängstlich sind.
Ja, also insofern hat er schon wirklich da einen eigenen Anlagestil geprägt und hat das eben nicht nur erzählt, sondern er hat es eben mit seinem Investmentvehikel Berkshire Hathaway auch entsprechend umgesetzt.
Ja, und pünktlich zu Warren Buffetts Abschied haben ja auch die Märkte mitgemacht. Der Value-Faktor hat 2025 ein fulminantes Comeback gefeiert. 16 Prozentpunkte Vorsprung vor dem MSCI World. Das ist eine ziemlich starke Outperformance, die der MSCI World Enhanced Value da aufs Parkett gezaubert hat.
Ja, absolut. Sowohl in Euro wie auch in Dollar, kann man sagen. Also wenn man bei Bloomberg die beiden Indizes nachguckt, dann findet man den MSCI World bei rund plus 21%, wohingegen der Enhanced Value bei über 40% liegt. Und das ist natürlich schon ein ausgesprochen bemerkenswerter Unterschied, der hier zu verzeichnen ist in den Value-Aktien, was ja auch ein bisschen überrascht, weil wir ja immer so gerne über die Magnificent Seven reden und die ja, da muss man auch wieder gucken, möglicherweise sogar zum Teil zu Value gerechnet werden. Aber Warren Buffett selbst hat mit seiner Aktie da nicht ganz mithalten können, weil er im letzten Jahr eine, ja, vielleicht zu große Position in Technologie ein Stück weit abgebaut hat und hat sich doch wieder eher auf die traditionellen Sektoren, zumindest für Berkshire traditionellen Sektoren, nämlich Versicherungen und Eisenbahntransport, konzentriert. Also insofern, ja, eine bemerkenswerte Outperformance von Enhanced Value gegenüber dem MSCI World. Berkshire konnte nicht ganz mithalten.
Ich glaube, das Thema wird uns immer noch mal ein bisschen umtreiben, weil natürlich jetzt alle genau schauen, wie sein Nachfolger klarkommt, wie der in diese riesengroßen Fußstapfen tritt, ob die nicht vielleicht zu groß sind. Das ist ja wirklich ein Star-Investor. Schauen wir mal, was sonst so an den Märkten los war und ist. Wir haben das dritte sehr gute Aktienjahr hinter uns und es fragen sich natürlich viele, ob das so weitergeht. Der DAX ist ja auch super gelaufen, obwohl Deutschlands Wirtschaft lahmt. Wir haben schon oft drüber gesprochen, es liegt am hohen Auslandsgeschäftsanteil der DAX-Konzerne. Aber es gibt natürlich auch ganz gruselige Prognosen der Bundesbank für unser Wirtschaftswachstum. Es gibt Forderungen von Verbänden, dass hier endlich mal was passieren muss. Das kann doch eigentlich nicht für immer und ewig spurlos am DAX vorbeigehen.
Ja, der DAX ist eben doch relativ industrielastig und mit den Fiskalpaketen, die ja jetzt erst wirklich wirksam werden, scheint doch der Markt hier dem DAX einiges zuzutrauen. Man sieht das ja gerade im Bereich Industrie, Energie, aber auch Verteidigung, Banken, die hier sehr gut gelaufen sind. Und es spricht eigentlich wenig dagegen, dass der DAX auch in diesem Jahr wieder eine gute Performance hinlegen sollte. Jessica, das liegt schon allein daran, dass wahrscheinlich die Automobilaktien nicht noch einmal einen solchen negativen Faktor spielen werden bei den Gewinnen aggregiert auf den Gesamt-DAX, sondern möglicherweise nach extrem negativ in 25 sogar ein bisschen positiv in 2026. Und das hebt dann natürlich die Gewinnaussichten für den gesamten Index und damit auch die Aussichten. Wir haben ja schon in diesem Jahr wieder Höchststände zu verzeichnen für den deutschen Aktienindex. Wie gesagt, hängt sicherlich auch mit der allgemeinen Situation zu tun, aber auch damit, dass eben der DAX doch einige Sektoren und Unternehmen beinhaltet, die gerade von den Entwicklungen jetzt in Europa und in Deutschland profitieren sollten.
Und dann gibt es noch die Entwicklungen, auf die müssen wir auch zu sprechen kommen. Auf der anderen Seite des Atlantiks, Venezuela, die USA, auch darauf reagieren die Märkte ja, wenn auch relativ verhalten. Und dem DAX hat das Ganze ja sogar das Allzeithoch beschert.
Ja, absolut. Wir haben ja alle die Nachrichten gesehen aus Venezuela und will das gar nicht einsortieren. Da gibt's ja genug Berichterstatter, die das tun. Wenn wir den Ölpreis angucken, dann kann man immer wieder sagen, dass Venezuela ja ein Land ist mit sehr großen, wenn nicht den größten Ölreserven weltweit. Allerdings ist die Produktion in den letzten Jahren dramatisch zurückgegangen und lag zuletzt deutlich unter 1 Million Barrel pro Tag. Das ist also weniger als 1% der weltweiten Produktion. Deswegen spielt es also da keine so große Rolle. Es ist auch ansonsten nicht so sehr in die Weltlieferketten, ich will es mal vorsichtig ausdrücken, integriert. Und deswegen sagen die Börsen, gehen zur Tagesordnung über, gucken auf die Makrodaten. Da haben wir ja auch einiges demnächst wieder vor der Brust und insofern spielt da Venezuela tatsächlich nicht die allergrößte Rolle.
Über Deutschland haben wir schon gesprochen, da sollen und müssen noch weitere Reformen kommen, aber schauen wir doch mal aufs europäische Ausland. Frankreich hat ein sogenanntes Sondergesetz, aber ohne Budget. Was steckt denn da dahinter?
Ja, vielleicht müssen wir zuerst mal sagen, Jessica, dass wir ein neues Euro-Mitglied haben mit Bulgarien. Was ganz spannend ist, da gab es ja auch sehr viel kritische Töne. Man muss aber sagen, dass der bulgarische Lev schon seit Jahren zuerst an die D-Mark und dann an den Euro gekoppelt war. Sicherlich auch unter gewissen Schwankungen, aber diese Kopplung war einfach schon da. Insofern hat man ein Stück weit nachvollzogen, was faktisch schon vorhanden war. Wir haben in Frankreich, du hast völlig recht, dieses Gesetz, ein Sondergesetz gesehen, was das Budget jetzt zuerst mal über den Jahreswechsel schiebt. Nichtsdestotrotz hat sich Frankreich vorgenommen, jetzt Anfang Januar tatsächlich das Budget, also den Haushalt für die Regierung verabschieden zu wollen. Es gibt aber immer noch keine Einigung. Und das hat natürlich das Potenzial, dass hier auch nochmal die Rentenmärkte, insbesondere in Europa, belastet werden. Wir haben zuletzt gesehen, dass gerade am langen Ende die Renditen ein Stück weit nach oben tendiert sind. Stärker, als man das wahrscheinlich gesehen hätte, wenn auf dieser fiskalischen Ebene mehr Ruhe vorhanden wäre.
Das wäre auch meine nächste Frage, nämlich wie relevant das eigentlich für die europäische Wirtschaft und die Finanzmärkte ist, was da beispielsweise in Frankreich dann eben passiert, weil politische Stabilität sieht ja nun definitiv anders aus und wir haben es im vergangenen Jahr ja auch schon erlebt, dass das eher turbulent zugeht bei unseren Nachbarn.
Ja, ich will jetzt nicht in Frankreich politische Instabilität herbeireden. Ich glaube, davon sind wir noch ein ganzes Stück entfernt. Aber es ist richtig, man diskutiert jetzt schon länger über dieses Budget, obwohl der neue Premierminister Le Cornu Zugeständnisse gemacht hat bei der Rentenreform, die jetzt nicht kommen wird, zumindest nicht in der Weise, wie zunächst angedacht, gibt es immer noch Zurückhaltung und man zögert, dem neuen Haushalt zuzustimmen. Also mal gucken, wann und wie da eine Einigung kommen wird. Man darf aber auch nicht vergessen, 2027, das ist noch ein bisschen hin, wird es Präsidentschaftswahlen in Frankreich geben. Nur der Wahlkampf, der wird natürlich schon 2026 eröffnet werden. Und ich glaube, das ist auch ein Grund, warum es so in Anführungsstrichen zäh ist, also warum man so sehr ringt um diesen Haushalt, weil natürlich keiner die andere Partei oder eine andere Partei als in Anführungsstrichen Sieger küren möchte.
Also da bleibt es auf jeden Fall spannend. Für Schlagzeilen hat auch die Neujahrsansprache des chinesischen Präsidenten gesorgt. Was hat er gesagt? Welche Schlagzeilen durften wir da lesen?
Ja, auch das muss man möglicherweise vor dem Hintergrund Venezuelas nochmal neu lesen. Aber der chinesische Präsident hat sehr deutlich gemacht, dass es ein China gibt, dass Taiwan Bestandteil dieses einen Chinas ist und niemand China aufhalten kann und es auch niemand verhindern kann, dass Taiwan wieder Teil der Volksrepublik wird. Er hat kein Datum dazu gesagt, er hat auch nicht gesagt, wie das passieren soll, aber es ist schon bemerkenswert, mit welcher Klarheit auch der chinesische Präsident nochmal darauf hingewiesen hat. Und ja, jetzt kann man natürlich über regelbasierte Ordnung sprechen. Sie muss einer durchsetzen. Und ich glaube, all diese Signale von den großen Vetomächten zeigt uns Europäern, dass wir unsere Hausaufgaben machen müssen, dass wir wirklich stärker werden müssen, innovativer, schneller, um mithalten zu können. Sonst werden wir vielleicht ökonomisch noch, aber politisch ganz sicher überhaupt keine Rolle mehr spielen auf dieser Welt.
Damit sind wir bei den drei Top-Themen aus dem vergangenen Jahr, von denen ich ja glaube, sie werden uns auch weiter umtreiben. Das größte war ja sicherlich künstliche Intelligenz, kurz KI. Wir haben da schon öfter drüber gesprochen, aber wir können es ja nochmal kurz zusammenfassen. Boom oder Blase, du bist Team Boom. Warum?
Ja, ich bin Team Boom, weil die Investitionen einfach weiterlaufen werden. Niemand will durchs Fenster schauen, alle möchten mit am Tisch sitzen. Und deswegen ist der Wettbewerbsdruck einfach so groß, dass dort weiter investiert wird. Der zweite Punkt ist der, dass der Zyklus der Chips jetzt ausläuft, also neue Chips gebraucht werden, die einfach leistungsfähiger sind. Auch da will natürlich keiner zurückfallen und ja nicht die Leistungen bringen wie die Konkurrenz. Dazu gibt es die Konkurrenz mit China, die weiter befeuert wird. Wir dürfen auch hier nicht vergessen, dass möglicherweise die US-Administration Zölle nicht mehr so auf die Agenda setzt, wie das im letzten Jahr gewesen ist, dass wir aber auch hier noch ein paar Themen haben, Supreme Court Urteil, aber eben auch die Vereinbarungen mit China, die im November diesen Jahres auslaufen werden. Also die Konkurrenz mit China ist nach wie vor da, auch das wird dazu führen, dass weiter Gelder in die künstliche Intelligenz hineinlaufen. Jetzt muss es eben monetarisiert werden, ich glaube, die Unternehmen müssen und werden, und man hört es ja auch allenthalben, sich mehr damit beschäftigen, um Profitabilität heben zu können. Schon allein der demografische Wandel in Deutschland, in Europa macht es notwendig, mehr auf künstliche Intelligenz zu setzen. Und deswegen glaube ich, unterm Strich werden wir sicherlich immer wieder Diskussionen haben, ob wir zu viel und zu teure Investitionen haben. Aber dieser Trend wird noch eine Zeit laufen und deswegen glaube ich, dass wir eher einen Boom haben und keine Blase. Und wenn wir eine Blase haben, Jessica, dann haben wir sie eher bei den Gewinnen als bei den Bewertungen.
Ein weiteres Thema, das uns leider, muss man ja sagen, auch im neuen Jahr noch umtreibt, sind politische Krisenherde und Kriege. Auch das haben wir schon kurz angesprochen. Bleibt Rüstung auch in diesem Jahr ein Top-Thema?
Ich würde sagen, ja, man sieht es ja, Geopolitik ist ein Thema am Anfang des Jahres. Wir werden sicherlich weitere Themen sehen. Mal gucken, ob die Ukraine irgendwann hoffentlich befriedet wird, wie es im Nahen Osten weitergeht. Auch da gibt es ja weiterhin natürlich Spannungen, auch wenn man vielleicht gerade nicht so aktiv aufeinander losgeht, wie wir das in der Vergangenheit gesehen haben. Aber im Sudan haben wir nach wie vor Vertreibungen. Du hast das Thema Taiwan angesprochen. Also es gibt genug Themen, die hier für Aufmerksamkeit sorgen. Und nochmal, die Europäer müssen, glaube ich, neben Wirtschaft auch politisch und wahrscheinlich auch, was die Abschreckung angeht, stärker werden, um wirklich eine Rolle in dieser Welt spielen zu wollen. Sonst werden sie weder von Gegnern noch von Alliierten ernst genommen.
Und zu dieser ganzen Gemengelage passt natürlich der sichere Hafen Gold. Auch das ein Top-Thema im vergangenen Jahr, eine Mega-Rallye. Geht das weiter?
Man hat zumindest gesehen, dass mit der amerikanischen Aktion in Venezuela der Goldpreis direkt wieder angesprungen ist. Also er gilt nach wie vor als sicherer Hafen, auch auf diesem Niveau. Und darüber hinaus werden natürlich die Notenbanken weiter kaufen. Vor allen Dingen diejenigen, die sich eher dem chinesischen Block in Anführungsstrichen zuordnen und eben sich nicht nur auf Euro, Dollar oder sonstige westliche Währungen verlassen wollen. Und deswegen glaube ich, dass wir den größten Anstieg des Goldpreises gesehen haben, aber dass es möglicherweise noch weiter nach oben gehen kann.
Neben Gold ist ja auch Silber super gelaufen, Minenaktien auch. Also ich glaube, das wäre ein Thema, was wir uns in der kommenden Woche nochmal vornehmen könnten. Noch kurz zum Abschluss. Wenn man auf die ganzen Themen schaut, wird das Jahr 2026, also ein Jahr der Stockpicker, weil vielleicht auch die sprichwörtlichen tiefhängenden Früchte bei den Megathemen unserer Zeit schon geerntet sind, zumindest an der Börse?
Ja, ich glaube schon, dass es darauf ankommen wird, welche Aktien man hat. Allerdings ist es natürlich unglaublich schwer, das sozusagen ex ante bestimmen zu können. Insofern würde ich doch etwas diversifizierter an die Sache rangehen. Ich würde mich eher auf Themen oder Sektoren konzentrieren, als jetzt hier einzelne Aktien picken. Da weiß man nie, was alles passiert, welche unternehmerischen, aber auch welche politischen Entscheidungen getroffen werden. Und insofern bin ich ein bisschen zurückhaltend, was Stockpicking angeht. Wenngleich ich zugeben muss, ja, wenn man das wüsste und all die richtigen picken würde, dann würde man sicherlich eine bessere Performance erzielen können.
Aber um den Kreis nochmal zu schließen, das hat ja selbst Warren Buffett in seiner legendären Karriere nicht geschafft. Vielen Dank für diese Perspektiven to go.
Aber sehr gerne, Jessica.